Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben heute den 18. Sonntag nach Trinitatis und den Predigttext haben wir vorhin schon gehört bei der Lesung. Ich lese ihn nicht nochmal. Was denn? Dankeschön. Jetzt merke ich selbst. Ich möchte aber vor Beginn der Predigt noch ein kurzes Gebet sprechen. Großer Gott, wir bitten dich jetzt besonders um deine Anwesenheit. Erschließe uns dein Wort in Herz und Sinn. Amen. Liebe Gemeinde, ja, dieser Jakobusbrief. Martin Luther hat einmal über ihn gesagt, er sei eine Strohhalme-Epistel. Das hat er nicht gesagt, das hat er geschrieben, und zwar nur ein einziges Mal. Vermutlich habe er sich daran gestoßen, dass das Mahnschreiben des Jakobus den Paulusbriefen inhaltlich unterlegen war. So heißt es. Ich persönlich bekenne ganz offen, dass ich dieses Schreiben keineswegs missen möchte, denn es gibt unter anderem Antwort auf die Frage, wie lebt der Christ in einer ernsten Verantwortung vor Gott und wie kann er im letzten Gericht vor unserem Herrn bestehen? Wir können die Jakobusverse nicht als veraltet abtun, aber wir sollten sie aus heutiger Sicht etwas genauer erklären. Und nun möchte ich mit zwei Bildern beginnen. Bild 1. Ein paar Minuten vor Gottes Dienstbeginn hat, sagen wir, Herr X die Kirche betreten. Er kommt nicht immer, aber doch relativ häufig. Schon an seiner Kleidung ist seine Wohlhabenheit, sein Reichtum, in Klammern, ablesbar. Dicker goldener Traditionsring mit Familienwappen an einem Finger, goldene Armbanduhr von Patek Philippe, Haare alle 14 Tage, vom Friseur gestylt. An der Kirchentür wird Herr X mit besonderer Zuvorkommenheit willkommen geheißen. Über seine religiöse Einstellung weiß man nichts Genaues. Bild 2. 5 Minuten nach Gottesdienstbeginn schlurft mit ein paar Plastiktüten ein Tippelbruder herein, nennen wir ihn Herr Y, unverkennbar arm, ungekämmt, hat kaum noch Zähne im Mund und verbreitet einen penetranten Geruch. Da kommt jemand vom Kirchenvorstand und komplimentiert ihn ganz nach hinten, wo keiner mehr sitzt. Hier ist es etwas anders, aber es war eine Kirche, wo keiner mehr sitzt. Der Tippelbruder protestiert von dort durch die Kirche hindurch mit den Worten: Ich höre schwer, nun kann ich die Worte vom Herrgott, die hier gesprochen werden, kaum noch verstehen. Das klingt fast so, als ob in ihm, vorsichtig ausgedrückt, ein bisschen Kontakt zur Religion noch vorhanden sei. Gewiss, diese beiden Beispiele sind erfunden und zugespitzt. Vielleicht nicht so sehr für die Kirchenlandschaft hier bei uns in der Region, aber zum Beispiel aus den Großstadtkirchen Berlin, Neukölln, Nord oder Duisburg, Marxloh oder aus anderen Großstadtbrennpunkten, sind sie so oder ähnlich gelegentlich zu hören. Liebe Gemeinde, und nun sagt uns Jakobus, wie zum Beispiel auch der Evangelist Matthäus in etwas erweiterter Form, sagt es Matthäus, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Da haben wir sie, die kritische Schnittstelle. Wenn wir nur die äußere Person ansehen, begeben wir uns in puncto Liebe aufs Glatteis. Denn das Wort Person hängt ganz unter ferner Liefen, auch mit dem griechischen Wort für Maske zusammen. Wenn wir das Äußerliche drum und dran ablegen und durch diese Maske hindurchsehen, erst dann dringen wir zu dem wahren Menschen vor. Und da kann es sein, nein, da ist es so, dass der Tippelbruder genauso viel wert ist wie der Wohlhabende bzw. Reiche. Ja, Jakobus sagt uns, wie wir es oft in der Bibel finden, dass der Arme, so er denn glaubt, eher das Reich Gottes ererbt als der Reiche. Und der in ganz Norddeutschland bekannte frühere Pastor Traugott Giesen aus Keitum auf Sylt setzt noch eins drauf und schreibt sogar in einem seiner Bücher, die Armen sind die Pioniere der Zukunft. Je eher wir bei ihnen in die Lehre gehen, umso besser. Ob das so stimmt, weiß ich nicht, aber er hat es so geschrieben. Bei Giesen in Keitum, wo der Gottesdienst um 10 Uhr begann, muss man bereits um 9:30 da sein, sonst bekam man keinen Platz mehr. Die Kirche war jeden Sonntag, wir haben es selbst erlebt, gedrängt. Und nun müssen wir unbedingt zwei Überlegungen anstellen. Die erste ist folgende. Der Arme, Ausrufungszeichen. Muss es immer der Tippelbruder oder Landstreicher sein? Kann mit dem Begriff neben dem materiell Armen nicht auch der Behinderte, der Depressive, der im Koma liegende, der Querschnittsgelähmte, der Kranke, Geschwächte und hoffnungslose Mensch gemeint sein? Schön, wenn in deren Leben Gott dann noch eine Rolle spielt. Solche Menschen liebt der Herr besonders. Hier tut sich also die Frage auf, ob nicht leibseelische Armut mit berücksichtigt werden muss, wenn wir über materielle Armut reden. Ich habe selbst auswärts erlebt, wie Nicht-Sesshafte von einem Mitarbeiter der Gemeinde ohne Gegenwehr wieder aus der Kirche hinaus befördert wurden. Hat man da nicht den kleinen Rest an Gottesbeziehung, der möglicherweise in diesen abgewetzten Menschen schlummerte, noch zerstört? Hat man da nicht gegen Gott gehandelt, denn Gottes Herz schlägt für Arme, Kranke und Heruntergekommene besonders intensiv. Und zwar für äußerlich wie innerlich Arme. Und manchmal müssen wir uns auch fragen, ob der eine oder andere nicht durch uns, unser Verhalten und unsere unpassende Kritik zu einem Armen geworden ist. Ja, das gibt es. Ein Beispiel hierfür erzählt der Pfarrer und Missionar Axel Kühner, ein Pfarrer, hat einen Mann zu beerdigen, der über 60 Jahre keine Kirche mehr betreten hat. Von den Angehörigen erfährt er den Grund. Als 10-Jähriger war der Verstorbene aus einer kinderreichen und armen Familie stammend zum Kindergottesdienst eingeladen worden. Er hörte zum ersten Mal in seinem Leben biblische Geschichten und fröhliche Glaubenslieder. Nach dem Gottesdienst nahm ihn die Leiterin beiseite. Junge, komm bitte mit diesen zerrissenen Klamotten nicht wieder hierher. Wir sind hier im Hause Gottes. Eine wahre Geschichte. Verschämt blickte der Junge an sich herunter und sagte, nie wieder will ich es tun. Nie wieder. Er kam nie wieder, so meinte er das. Er kam nie wieder zum Gottesdienst und hat dies durchgehalten, bis er nun aufgebahrt in der Kirche lag. Wie war er doch noch ärmer geworden, als er schon war? Wie anders wäre sein Leben vielleicht verlaufen, wenn er damals nicht diese vollkommen überflüssige Bemerkung bekommen hätte. Wenn wir den Predigttext recht bedenken, dann müssen wir berücksichtigen, dass zur Zeit des Jakobus noch mehr als heute den Armen von Seiten der Wohlhabenden und Reichen eine ziemliche Portion Unehre angetan wurde. Es wurde ihnen zusätzlich zu ihrem traurigen materiellen Zustand noch anderweitige Gewalt zugefügt. Sie wurden zum Beispiel schneller vor Gericht gebracht und mit falschen Beschuldigungen überzogen. Sie mussten für vieles herhalten, denn mit ihnen konnte man es ja machen. Aber nun gab es in Israel ein Gesetz nach 3. Mose 19. Wir haben gerade schon davon gehört. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es wurde häufig auch als das königliche Gesetz bezeichnet. Wenn man dieses Gesetz befolgen wollte, dann durfte man nicht beim Ansehen der Person stehen bleiben. Dann musste man, wie vorhin erklärt, sozusagen die Maske, das Äußere drum und dran durchdringen, um gleichsam zum echten menschlichen Kern vorzustoßen. Und das taten die meisten aus den zwei anderen sozialen Gruppierungen weniger, die es im Volk Israel sonst noch gab. Sie übertraten insofern das Gesetz. Jakobus erklärt uns, dass jemand, der ein wichtiges Gesetz übertritt, damit zugleich gesetzesbrüchig im allgemeinen Sinne geworden ist und also als Übertreter überführt werden kann. So wie einer, ich drehe das Beispiel jetzt des Jakobus jetzt einmal um, der das Gebot Gottes, du sollst nicht Ehe brechen, nicht hält, aber zum Beispiel das Gebot, du sollst nicht töten, befolgt. Dieser Mensch ist dennoch gesetzesbrüchig geworden. Begründung, der das eine Gebot geschaffen hat, der hat auch alle anderen gemacht. Jakobus sagt uns ganz deutlich in unseren Predigtversen, denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt an einem, der ist ganz schuldig geworden. Warum? Weil derjenige, der gesagt hat, dass wir nicht Ehe brechen sollen, auch gesagt hat, dass wir vom Töten die Finger lassen sollen. Das jedenfalls ist nach der Theologie des Jakobus die Mahnung, die wir hören müssen, wenn Gott uns in die Schule nimmt. Der Volksmund hat dafür heute ein Sprichwort parat, das die Sache in etwa trifft. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er danach 100-mal die Wahrheit spricht. Schwestern und Brüder, ich sage es ganz offen, was mir in puncto Verkündigung ein wenig auffiel, ist die Strenge der Klassifizierung. Arme, von Gott erwählt, reich an Glauben und Erben des Gottesreiches, aber von vielen normalgestellten Menschen, wie wir es sind, scheel angesehen und gering geschätzt. Fertig. Reiche werden fast erwartungsgemäß hofiert, bekommen einen Ehrenplatz, obwohl sie damals genauso wie heute gelegentlich auch wirtschaftlichen Druck ausübende Menschen waren und sind. Fertig. Ich möchte Jakobus keineswegs kritisieren, das steht mir überhaupt nicht zu. Aber wenn wir die Gültigkeit seines Schreibens für unsere Zeit herausstellen wollen, sollten wir dann über den Text heute nicht mit noch etwas mehr Feingefühl und Sensibilität nachdenken. Denn nicht alle begüterten Menschen sind so, wie wir meinen. Wenn wir einmal von den negativen Beispielen der letzten Zeit unter Managern und Steuerhinterziehern absehen. In seiner theologischen Grundstruktur sollten wir unseren Text als Basiselement eines christlichen und gottgefälligen Lebens schon ernst nehmen. Aber, bescheidene Frage, muss man das Bild für unsere heutige Zeit vielleicht nicht doch ein bisschen ergänzen? Es gibt doch auf der einen Seite auch eine gewisse Zahl armer Menschen, die vom Glauben und von Gott nun wirklich nichts wissen wollen, wie ich vor einiger Zeit selbst hörte. Und es gibt auf der anderen Seite auch wohlhabende Menschen, die einen gesegneten Zugang zu unserem Vater im Himmel haben, wenn sie zuvörderst auf den inneren Reichtum von Glauben, Hoffen und Lieben vertrauen, wenn sie Gutes tun und ein ehrliches, vielleicht spendenfreudiges und menschenfreundliches Leben führen in ihrer Wohlhabenheit. Ihnen steht das Himmelreich, ihnen stehen unsere Kirchentüren genauso offen wie den armen Menschen. Das ist die zweite Überlegung, die zu erwähnen mir am Herzen liegt. Denn in der Gemeinde Gottes soll ja nicht das Äußere und Äußerliche der Grund unserer Entscheidung für oder gegen einen Menschen sein. Ich möchte diese beiden Gruppen gerne wieder näher zueinander führen, indem ich sage, ja, für beide ist das Tor des Glaubens geöffnet, wenn wir ihnen die Maske abnehmen und die Person in ihrem Kern und in ihrer Würde als Gottes Geschöpf betrachten. Denken wir daran, Gott schaut durch unsere Maske hindurch und ins Verborgene hinein. Das sollten auch wir tun, soweit wir dies als fehlbare Menschen können. Aber wir tun es oft eben nicht. Im Übrigen ist der Glaube ja allemal ein Gottesgeschenk, das unser himmlischer Vater jedem zuteil werden lässt, der ihn darum bittet. Darüber hinaus denken wir daran, wenn wir im letzten Gericht vor Gott bestehen wollen, dann müssen wir uns jetzt schon dazu befreien lassen, nach Gottes Willen zu fragen. Das ziemlich am Ende unseres Textes erwähnte Gesetz der Freiheit ist nur scheinbar ein widersprüchlicher Begriff. Es meint hier aber die Bindung an das Gebot Gottes und seines Christus-Sohnes, dass wir aus Liebe zu ihm mit all unseren Fehlern zu befolgen uns mühen. Denn wenn wir einst vor Gottes Richterstuhl stehen, wünschen wir uns einen liebenden und barmherzigen himmlischen Vater. Eine Voraussetzung dafür ist, dass wir jetzt schon anfangen, die Menschen zwar nicht als gleichartig, dafür aber umso mehr als gleichwertig zu behandeln. Wie können wir das besser tun als mit Liebe und Barmherzigkeit gegen jedermann? Die größte geistliche Hilfe dabei ist der persönliche, erfüllende Gottesglaube in enger Verbindung mit einer biblisch fundierten, geistlich gesegneten Gemeinde. Dann weisen wir dem Armen keinen hinteren Stehplatz zu und dem Reichen keinen vorderen Thronsessel. Dann werden sich beide, wenn sie an den himmlischen Vater glauben, in Liebe und Barmherzigkeit zu den Menschen den ihnen zustehenden Platz im Namen Jesu schon selber suchen. Und wenn wir uns selbst betrachten und die Tiefe und Beständigkeit unseres eigenen Christusglaubens als Maßstab nehmen, sind wir dann nicht im Leben alle durch die Bank, mal den Armen und mal den Reichen zuzurechnen? Liebe Schwestern und Brüder, ist nicht mancher Arme, wenn er im Glauben steht, reich, und mancher Reiche ohne Glauben, trotz seines Reichtums, arm? Und denken wir daran, dass Gott in seinem Sohn Jesus Christus, der ja das tragende Fundament unseres ganzen Lebens ist, immer wieder neu durch die Maske hindurch unser Herz ansieht. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, als unser Denken, Fühlen und Wollen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.